ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, hallo meine Damen und Herren. Sie sind es gewohnt, dass hier ein Moderator zusammen mit einem Autor sitzt und wundern sich vielleicht, dass jetzt hier gleich drei Menschen neben mir sitzen. Das sind jetzt auch keine Autoren, sondern Verleger, die ich hier herzlich begrüße. Und zwar die beiden Preisträger des Kurt-Wolf-Preises, Klaus Bittermann zu meiner Linken und Manfred Rotenberger hier zu meiner Rechten, sowie die Vorstandsvorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung, Katharina Eleonore Meyer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Kurt-Wolf-Preis, Klaus Bittermann.
Danke.
Und zum Förderpreis, Manfred Rotenberger. Genau. Wir haben 45 Minuten Zeit. Wir wollen über die beiden prämierten Verlage und ihre Programme reden und dann auch darüber, wie es kleinen unabhängigen Verlagen in dieser Zeit geht, wie sie bestehen. Also fangen wir an. Klaus Bittermann, Sie haben Ihren Verlag, die Edition Tiamat, 1979 in Nürnberg gegründet. Seit 1981 sind Sie in Berlin in Kreuzberg. Sie veröffentlichen politische Essays und Literatur. Zu den Autoren gehören Hannah Arendt, Harry Mulisch, Wiglaf Droste, Claudius Seidel, der Soziologe Wolfgang Port, also allesamt eigenwillige Geister, könnte man sagen. In der Begründung zum Kurt-Wolf-Preis heißt es, Sie würden sich mit Unbequemem und Gesellschaftskritischem in den Meinungsstreit einmischen. Unbequem und gesellschaftskritisch, ist das die Konstante des Programms seit nunmehr fast 50 Jahren?
Ja und nein. Also es ist einfach so, dass man im Laufe einer fast 50-jährigen Geschichte natürlich auch verschiedene Phasen durchläuft und man nicht immer das Gleiche quasi macht. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal und wichtig, weil sich eine bestimmte Art von Literatur irgendwann erschöpfen würde. So. Und das fing tatsächlich an, der Verlag, vor allen Dingen mit Büchern von Wolfgang Port, den ich Anfang der 80er Jahre für mich gewinnen konnte. Er war damals in den 80er Jahren sehr erfolgreich mit seiner Kritik der Friedensbewegung oder an der Friedensbewegung und hat damals wirklich riesige Debatten ausgelöst, die in allen möglichen Zeitungen erschienen. Und mit ihm zusammen kamen eben die erwähnten Autoren, die Sie jetzt gerade erzählt haben, Hannah Arendt zum Beispiel zu. Ich bin tatsächlich, damals gab es so die Ausgaben bei Piper Verlag. Das war eine der ersten Essays von ihr, die erschienen sind bei mir. Sowohl über das Thema Auschwitz als auch über das Thema Zionismus. Dann zum Beispiel Curzio Malaparte. Harry Mulisch, damals ein sehr bekannter und berühmter Autor aus den Niederlanden. Ja, und das war natürlich, oder Günter Anders zum Beispiel, habe ich damals auch gemacht. Und das war natürlich so ein politisches Programm gewesen. Das hat sich in den 90ern ein bisschen verlagert in die satirische Ecke. Ja. Damals habe ich dann auch Wiglaf Droste kennengelernt und diese Titanic-Szenerie und andere, also Satire, Polemik. Ja, es war auch in den Nullerjahren noch so. Und ich glaube, heute hat sie das wieder so ein bisschen zu den Anfängen zurückgefunden, wo es mir mehr darum geht, wieder ja, ernsthafte wissenschaftliche Literatur, Auseinandersetzungen zu den Themen der Zeit.
Ich möchte trotzdem noch mal auf die Polemik zurückkommen, die Lust an der Provokation, die gehört ja quasi zur DNA des Verlags. Man könnte eine ganze Reihe von Titeln aufzählen, die das belegen. Und sind wir hier in Leipzig deshalb, 10 Jahre nach der Wiedervereinigung, haben Sie den Titel gemacht, It's a Zony, die Ossis als Belastung und Belästigung. Was macht die Provokation so reizvoll für Sie oder machte?
Ja, das hat natürlich damals auch Spaß gemacht. Das war ja in den 90er Jahren. Das erste war zum Beispiel der rasende Mob, hieß das. Das hatte natürlich seinen Grund mit Rostock-Lichtenhagen, logischerweise. Und das ist wirklich das Buch, mit dem ich es in die Tagesthemen geschafft habe. Das kann können, glaube ich, nicht viele Verlage behaupten, weil das natürlich so eine Provokation war und die Provokation wurde auch in gewisser Weise angenommen. Ja, der damalige Bundespräsidentschaftskandidat, wie hieß er nochmal, aus Reich? Ja, egal. Jedenfalls, der hat sich fürchterlich drüber aufgeregt in einer ganzen Seite von der Zeit, glaube ich. Und ja, und das hat natürlich Spaß gemacht, weil man dadurch natürlich auch so eine gewisse Resonanz und Reaktion bekommen hat. Und ich habe sogar noch zum 25-jährigen Jubiläum noch einen Titel gemacht über die Zonis, unter Zonis. So, das war auch sehr schön.
Der Verlag ist ein Ein-Mann-Verlag, also Sie machen praktisch alles selbst. Sie haben mal Ihren Beruf so beschrieben, man hat mit interessanten Leuten zu tun, kann sich in die Sonne setzen und Kaffee trinken, Zeitung lesen, mittags zum Lunch gehen, ein bisschen telefonieren, lesen und schreiben. Das klingt extrem verführerisch. Ist es immer noch der beste Beruf der Welt?
Ja, ich glaube schon. Also das ist schon ein toller Beruf und das war damals tatsächlich am Anfang so. Ich bin ja eigentlich eher ein schüchterner Mensch, ja. Und ich bin ja auch Autor und habe mich als Autor auch probiert und bin es auch heute noch. Aber man hat da nicht die Resonanz zu den anderen Autoren. Wenn du Verleger bist, dann kennst du wahnsinnig viel Autoren natürlich, so mit denen, auf die du zugehen kannst, beziehungsweise die auf dich zugehen können. Und das ist natürlich großartig, weil man da wirklich großartige Leute kennenlernt. Und vielleicht hätte ich sonst Wiglaf Droste zum Beispiel nie kennengelernt oder Wolfgang Port, der für mich wahnsinnig wichtig war, oder Harry Browohl zum Beispiel, ja, und solche Leute. Oder Roger Willemsen zum Beispiel, den ich, kann ich mir tatsächlich so ein bisschen ans Revers heften, damals entdeckt habe. Ja, das war das erste Buch, das er damals gemacht hat, ist bei mir erschienen. Kopf oder Adler, Ermittlungen gegen Deutschland. Es ging auch um die Wiedervereinigung Anfang der 90er. Also das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und der Rest ist natürlich, was Sie da geschrieben haben, es stimmt tatsächlich. Es gibt solche Tage, aber es gibt natürlich nicht immer solche Tage.
Das haben Sie gesagt.
Ja, genau.
Vielleicht zuletzt noch ein Wort zum Namen. Edition Tiamat. Ich habe das nachgeguckt, dass die eine babylonische Göttin des Chaos. Wieso dieser eigenwillige Name?
Also eigentlich ganz profan. Also der Verlag wurde damals gegründet, da waren mehrere Leute dabei gewesen. Dann hat man sich überlegt, was nimmt man für Namen? Und einer hat Tiamat in die Runde geworfen. Niemand ist was Besseres eingefallen. So, nach einem Jahr stand ich dann allein mit dem Verlag da und dann habe ich schon gedacht, naja, soll ich den ändern? Nein. Also das ist die profane Erzählweise. Aber mir hat das ja dann auch gefallen, dass es so eine als Ursprungsgöttin die Bedeutung ist, also die Göttin des Chaos, aus dem alles entstanden ist. Und chaotisch ging es bei mir immer zu, also gab es auch eine ganz konkrete Verbindung.
Ich frage mal zwischendurch, sind wir gut zu verstehen, auch hinten? Ja? Okay. Manfred Rothenberger, Ihren Verlag gibt es noch nicht ganz so lange, was nicht schlimm ist. Starfruit Publications heißt ja seit 2009. Sie sind nicht nach Berlin umgezogen, sondern mit dem Verlag in Franken geblieben, in Ihrem Fall in Fürth. Hat die Provinz, entschuldigen Sie, auch Nachteile?
Provinz ist nur im Kopf. Und wenn sie nicht im Kopf ist, dann ist sie nirgendwo, würde ich sagen. Also ich finde es heutzutage eigentlich relativ egal, ob man in Berlin sitzt oder in Fürth oder in Dinkelsbühl. Es kommt eher darauf an, was die Verschaltungen da oben mit einem machen und mit anderen. Aber ich muss noch sagen, Sie haben recht. Bittermann ist mir einiges voraus. Also ich habe es ja nur von Nürnberg nach Fürth geschafft. Ich bin auch aus Nürnberg. Und also mal schauen, ob ich es noch ein bisschen weiter weg schaffe. Aber ich finde, man kann auch dort gute Bücher machen.
Sie verstehen Ihren Verlag als Plattform für Gemeinschaftsprojekte. Ich zitiere von Ihrer Homepage von Schriftstellern und Künstlern. Was genau meint es?
Ich habe Germanistik studiert in Erlangen in den 80ern und ich fand die Germanisten damals so todlangweilig, dass ich mich mehr mit Künstlern und Künstlerinnen rumgetrieben habe. Die hatten immer die besseren Outfits und die bessere Musik. Und dann hatte ich damals mit Mitstudenten eine Zeitschrift namens Batterie gegründet, wo wir Kunst und Literatur aufeinander bezogen haben. Dann wurde es im Leben ernst. Ich habe Kinder bekommen, musste Geld verdienen und konnte mich da nicht mehr so um diese Dinge kümmern. Und erst als ich dann älter war und ein bisschen Luft hatte, 2009, hatte ich die Chance, diese Idee weiter zu verfolgen und habe den Verlag gegründet. Unter dem Aspekt Gegenwartskunst und Literatur aufeinander zu beziehen, weil ich beides liebe und in beiden zu Hause bin und weiß, dass diese zwei Szenen oft sehr stark getrennt sind. Ich muss auch jetzt was ganz Schlimmes sagen, Künstler und Künstlerinnen sind oft der Literatur gegenüber aufgeschlossener als Schriftstellerinnen und Schriftsteller der bildenden Kunst gegenüber. Also die hinken oft so 30, 40 Jahre hinterher visuell. Das ist brutal, aber es ist wirklich so. Ich hatte auch mal, wir sind heute unter uns, ich kann alles sagen, ich hatte mal als Juli 10 noch jung und hoffnungsvoll war, da hatte ich mal mit ihr viel Kontakt und wollte ein Buch mit ihr machen, zusammen mit dem Schweizer Künstler Yves Netzhammer, der so roboterhafte Figuren am Computer konstruiert, und da hat sie dann zu mir gesagt, sie findet das eine unmenschliche Kunst. Da hatte ich dann ganz komische Assoziationen und war sehr enttäuscht von ihr, weil ich dachte, sie ist ja in der Literatur, hat sie ein großes Selbstbewusstsein und will sehr avanciert sein, und visuell ist sie dann doch irgendwie ziemlich arm dran.
Sie haben vorhin gesagt, Sie mussten Geld verdienen. Ist es denn dann eine gute Idee, einen Verlag zu gründen?
Auf gar keinen Fall.
Wie bitte?
Auf gar keinen Fall.
Also dann frage ich anders. Können Sie von dem Verlag leben?
Nein.
Sondern?
Ich habe irgendwie fleißig gearbeitet, damit ich mir diesen Verlag leisten kann. Das ist lustig, Sie schauen jetzt genauso wie damals die Dame im Münchner Kultusministerium, wo wir unabhängige unabhängigen Verlage gesagt haben, wir brauchen Verlagsförderung, auch Verlagsarbeit, das ist künstlerische Arbeit. Dann hatte ich gesagt, Sie sind doch Wirtschaftsunternehmen, Sie verdienen viel Geld, wieso wollen Sie Förderung? Und dann habe ich mir gedacht, die Frau hat wirklich überhaupt keine Ahnung. Also dieses Gerücht, dass wir irgendwie 4 Sekretärinnen, 5 Dienstwagen hätten, das ist wirklich nur ein Gerücht.
Da sind wir ja schon mitten beim Thema. Ich wollte Sie auch noch nach dem Verlagsnamen fragen, aber lassen wir das jetzt mal weg. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu. Sie haben beide den Deutschen Verlagspreis bekommen. Herr Petermann, Sie außerdem den großen Berliner Verlagspreis. Jetzt der Kurt-Wolf-Preis und der Förderpreis ist mit einer gewissen Summe verbunden. Wie sehr hilft das und wie sehr ist das notwendig? Also wie wird es ohne dieses Geld gehen oder nicht gehen?
Weiß ich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mich dann als Verlag tatsächlich noch geben würde. Ja? Also der Deutsche Verlagspreis ist, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, wann der ins Leben gerufen worden ist, 20 jedenfalls.
2019.
Ja, genau. Und 2020 habe ich den zuerst bekommen. Und vorher war das überhaupt nie zur Debatte gestanden. Also ich bin da schon quasi 40 Jahre mehr oder weniger ohne durchgekommen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Zeiten in den 80er, 90er, Nullerjahren andere gewesen sind, wo das tatsächlich noch möglich war, ohne Förderung sich irgendwie durchzulavieren. Ja? Und ich hatte auch immer wieder mal zwischendrin tatsächlich kleine Bestseller, die mich dann wieder über die nächsten Jahre hinweggetragen hat, zum Beispiel mit die Autobiografie von Harry Rowold, ja, oder andere Sachen unverlangt eingesandten Manuskript. Das war das einzig unverlangt eingesandte Manuskript, das ich jemals gemacht habe. Ein Roman eines Autors, der unter Pseudonym seinen Erstling, also die allerschlechtesten Voraussetzungen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Aber ich fand den Roman so toll, dass ich den gemacht habe. Und siehe da, es wurde auch ein Bestseller. Also natürlich im Kleinen.
Ich kann nicht sagen, welches Buch das war, welcher.
Genau, Einzelkind, und das Buch hieß Harold. Also Einzelkind ist das Pseudonym. Das Buch hieß Harold. Und ja, also das waren natürlich dann auch schöne Zeiten. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, solche Entdeckungen zu machen. Ja? Und nicht umsonst ist man, glaube ich, dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, sich zu überlegen, wie man die Verlagslandschaft in ihrer Form noch einigermaßen erhalten will. So. Und ja, jedenfalls glaube ich, dass die Preise für mich schon sehr nötig waren, um über die Runden in den letzten Jahren zu kommen.
Wie ist es bei Ihnen?
Ist es ähnlich. Also ich glaube, ich hätte mit dem Programm, was ich mache, das wäre unmöglich gewesen, davon zu leben. Das war mir von Anfang an klar und dann habe ich eben andere Wege gesucht. Und ich bin der Kurt-Wolf-Stiftung sehr dankbar, die damals diesen Deutschen Buchhandlungspreis und Verlagspreis ins Leben gerufen haben. Und wir haben ja überall mit Politikern gesprochen und versucht, ihnen zu erklären, dass Verlegen von Literatur oder Kunst oder Sachen, die so nicht Mainstream sind, dass das auch was Künstlerisches hat. Es gäbe keine Oper mehr, es gäbe keine Jazzfestivals, wenn es da keine Förderung gäbe. Und diese neue Haltung ist langsam eingesickert in die Köpfe. Und wenn man aber den Bogen noch weiter schlägt, ich bin immer fassungslos, wenn ich lese, die Automobilindustrie, die deutsche, die hat ja so Lemming-artige Herden von Lobbyisten da durch Berlin laufen und die machen Milliardengewinne und sagen dann aber, wir stehen kurz vorm Abgrund und brauchen Förderung. Die haben überhaupt kein Schamgefühl. Und ich habe auch mal gelesen, wenn man die Kulturwirtschaft insgesamt betrachtet, ist unser Problem, wir sind alle so zersplittert, Literatur, Kunst, Theater, Musik, dann hätte das ein Wirtschaftsvolumen, was durchaus der Automobilindustrie entspricht. Aber wir sind immer so schamhaft und entschuldigen uns noch, wenn wir ein bisschen Unterstützung verlangen. Dabei ist Kultur auch ein Wirtschaftsgut. Also ich fahre wegen der Kultur übrigens immer nach Berlin. Nicht wegen den U-Bahnen und den Ratten im Tunnel.
Kommen ja eh zu spät. Es gibt ja viele Menschen in der Branche, die schon lange eine strukturelle Verlagsförderung fordern und sagen, sowas wie der Deutsche Verlagspreis ist schön und gut, Kurt-Wolf-Preis ist schön und gut. Wie genau könnte und sollte die aussehen, Katharina Meyer?
Eine strukturelle Verlagsförderung sollte das Ziel haben, die Verlage finanziell so zu stellen, dass sie eben eine Planbarkeit haben. Also das ist ja unser Problem, ist ja, das muss man ja verstehen. Wir machen tolle Bücher, von denen wir überzeugt sind, Bücher, von denen wir glauben, dass Sie alle sie lesen sollten, weil sie wichtig sind. Aber wir haben überhaupt gar keine Gewähr, dass sie das annehmen. Das heißt, wir investieren, wir finanzieren die Autoren vor, wir zahlen Vorschüsse. Wenn wir eine Übersetzung machen, zahlen wir den Übersetzer. Also wir treten, bevor das Buch überhaupt gedruckt wird, bereits in Vorleistung. Dann wird es gedruckt. Natürlich wird die Druckerei bezahlt, das Papier wird bezahlt. Im Übrigen sind diese Preise ja, die Kosten dafür ja gestiegen. Und dann ist das Buch da und wenn wir finanziell gut gestellt sind, dann haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, im Vorhinein schon sowas wie eine Promotion zu entwickeln, also zu investieren, Pressearbeit zu machen, vielleicht sogar eine Werbestrategie, hahaha. Also ich weiß nicht, wer von euch Anzeigen schaltet, aber das kostet ja alles Geld. Und das ist eben das, was für Sichtbarkeit sorgt. Und dann ist das Buch immer noch nicht verkauft, was man hergestellt hat in einer Auflage von, sage ich jetzt mal, im Schnitt vielleicht 1000 Exemplaren. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch eure Auflagen sind, aber das ist jetzt, ich bin ja auch Verlegerin, also das ist so bei uns das Minimum, was man eigentlich machen muss, damit es überhaupt funktioniert, rechnerisch. Angenommen, man würde die gesamte Auflage verkaufen. Dann gehen die Bücher in die Buchhandlung. Meistens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, geht es über den Großhandel. Das heißt, der Großhandel hat ein langes Zahlungsziel. Da tritt man nochmal in Vorleistung, weil der Zwischenbuchhandel, also die Grossisten, eben erst nach 3 Monaten dann die Rechnung bezahlen. Das heißt also mit anderen Worten, jedes Buch, was man publiziert, was man am Ende nicht verkauft, wo man die Auflage eben nicht abverkauft, da verliert man Geld. Und es gibt unter Verlegern diesen sehr wunderbaren kleine Scherzfrage, die wir, glaube ich, alle kennen. Wie kommt man als Verleger zu einem kleinen Vermögen? haha, indem man ein großes Vermögen hat. Also, und das ist jetzt natürlich ein Spaß, aber tatsächlich ist es eben wirklich die Realität. Man kann Bücher nicht machen, wenn man nicht auf der anderen Seite entweder vermögend ist und Geld in Reserve hat oder wenn man sie gut verkaufen kann. Und nun ist es so, dass wir hier über kleine Verlage sprechen, die eben sich nicht am Mainstream orientieren, weil es Verlegerinnen und Verleger sind, die Interessen haben, die Welt beobachten, die uns umgibt, die sagen, da gibt es etwas, das halte ich für wichtig und das muss gesehen werden. Und das ist eben nicht der Mainstream, anders als die Konzernverlage, die das von vornherein natürlich ganz anders durchprüfen, was sie überhaupt machen. Das merken wir ja im Übrigen auch, dass wir jetzt als kleine Verlage, wo Wunder plötzlich in den letzten Jahren mehr Manuskripte angeboten bekommen, weil eben die großen Verlage den Durchlass in ihre Lektorate eben verkleinern. Und so ein bisschen so zu schildern, wovon wir jetzt hier eigentlich reden, weil das ist alles, was Sie hier sehen, alle Verlage sind letzten Endes mehr oder weniger von dieser Situation betroffen. Wie gesagt, die großen Konzerne haben eine andere Struktur, aber auch sie müssen natürlich am Ende ihre Bücher an den Mann und an die Frau bringen. Und wir sind eben kleine Verlage und die strukturelle Verlagsförderung hat das Ziel, die kleinen Verlage, die abseitigere Themen behandeln, die also nicht unbedingt in jeder Buchhandlung ausliegen und da am Stapel verkauft werden, die aber Sie als Leserinnen und Leser anregen, weil sie Abseitiges behandeln, weil sie Neues behandeln, weil sie Themen vertiefen, dass also diese Verlage diese Arbeit auch leisten können, weil es eben eine Demokratiearbeit ist, weil es letzten Endes dazu beiträgt, dass die Meinungsvielfalt gestärkt wird. Und das ist eben in zunehmendem Maße, indem wir das ja alle erleben. Wir sind ja alle erwachsen. Wir sehen ja, was um uns herum passiert. Die Medienlandschaft verändert sich. Die Zeitungen haben Probleme. Sie verlagern sich ins Internet. Die Art, wie wir Informationen beziehen, das alles verändert sich. Und die Verlage spüren das. Und das spüren im Übrigen die großen Verlage ganz genauso. Es wird vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber es betrifft die gesamte Buchbranche. Und die strukturelle Verlagsförderung, das ist der Ansatz, soll eben dazu beitragen, dass Verlage in die Lage versetzt werden, wirklich einfach besser planen zu können. Ja?
Aber ich möchte noch mal ein bisschen provokant fragen, gehört es nicht auch zum, also an Sie alle drei, gehört es nicht auch zum Selbstverständnis der Branche von Subventionen unabhängig zu sein? Also Subventionen bedeuten, Unterstützung macht abhängig, Förderung ist mit Forderung verbunden, haben wir gerade erlebt, kommen wir noch drauf. Also ist das nicht auch ein Punkt? Also ist es nicht so, dass immer viele, also Verlage sind auch Wirtschaftsunternehmen und ja, bitte.
Würden Sie das hier mal dem lokalen Schauspielhaus auch sagen, erfragen, diese Frage, oder der Oper?
Naja, ich zitiere nur auch Stimmen aus der Branche. Also es gibt durchaus Verleger, die sagen würden, nee, wir sind kein Subventionsgeschäft und wollen das auch gar nicht sein.
Wer ist das zum Beispiel? Springer?
Naja, ich will jetzt hier keine Namen aufzählen, aber die gibt es, die Position.
Ja. Ich kenne niemand.
Ja, doch, ich kenne jemanden zum Beispiel, aber es ist doch so, es ist ja keine Zwangsveranstaltung. Also das, was uns vorschwebt, ist eine Struktur, die, sagen wir mal, das ist ja übrigens auch Teil des Koalitionsvertrages, dass das geprüft werden soll, eine strukturelle Verlagsförderung aus Mitteln des Bundes und der Länder. Und das ist keine Zwangsveranstaltung. Also es geht darum, einen Etat zu haben. Da reden wir von auch keinen riesengroßen Beträgen. Jeder Verleger, jede Verlegerin ist ja vollkommen frei, das zu beantragen oder eben nicht. Also wenn ich als Verlegerin das Gefühl habe, ich begebe mich da jetzt in eine Situation, die mir nicht gefällt, weil es eine Regierung ist, die mir unangenehm ist, aus meiner eigenen, ich meine, wir sind alle politische Wesen, ja, dann würde ich beispielsweise auch so einen Antrag gar nicht stellen. Also, und im Übrigen, es ist natürlich, ich verstehe diesen Einwurf, aber ich finde, ich sehe es sozusagen von der anderen Seite her. Wir leisten, und das wird eben immer nicht verstanden, insbesondere nicht von den Wirtschaftspolitikern, wir leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu, dass hier diese Demokratie überhaupt noch funktioniert. Ne? Das wird immer so getan, ihr macht hier irgendwie so, ihr kümmert euch da irgendwie um so spinnerte Autoren und macht so komische Sachen und so. Und alle freuen sich, wenn hier auf der Buchmesse dann die 300.000 geknackt ist und dann gehen alle nach Hause und sagen, es ist ja alles prima in Ordnung. Und es ist so selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir sind in einer politischen, gesellschaftlichen Situation, das wissen wir alle, mehr oder weniger, auch was ich damit meine, die ist im Umbruch. Ja? Und das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir leisten mit den Publikationen, die wir machen, und ich denke, das trifft auf sehr, sehr viele Verlage in unserem Umfeld auch zu, wirklich einen Beitrag zur Demokratiestärkung und Bildung. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum die Politik an der Stelle nicht auch sagen soll, das anerkennen wir und das unterstützen wir, weil wir kapiert haben, dass Bürgerinnen und Bürger, die uns nachher wählen sollen, irgendwie ja auch eine Erfahrungs- und eine Horizonterweiterung haben sollen. Und dazu tragen wir bei.
Aber man muss ja sagen, die Politik hat es nicht unbedingt kapiert. Also der Kulturstaatsminister hat es zum Beispiel nicht unbedingt kapiert. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie es mitbekommen haben. Das ist sozusagen das Thema oder ein großes Thema der Messe. Das Kulturstaatsministerium hat drei Buchläden von der Liste gestrichen für eine Förderung für den Buchhandelspreis, weil sie ihrer Ansicht nach extremistische Positionen vertreten haben. Und das führt mich zur Frage, Herr Bittermann, wird da nicht ein Verleger, der gern provokante Bücher macht, hinsichtlich so einer Förderung dann besonders hellhörig?
Wieso?
Naja, man sieht ja, was in dem Fall irgendwie passieren kann. Also da kann ein Politiker, der eigentlich Kultur fördern soll und ermöglichen soll, das Gegenteil tun. Und das kann ja mit einer Verlagsförderung genauso passieren.
Ja, das ist natürlich völlig richtig und das ist eigentlich auch völliger Quatsch gewesen, so mit dieser Sache umzugehen, wie das Weimar gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn man die drei Buchhandlungen kennt und überhaupt nicht weiß, warum die jetzt aus dieser Förderung ausgenommen worden sind. Ja, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und das ist, er hat offensichtlich dieses Haber-Verfahren, also der Verfassungsschutz, wird angefragt und die geben irgendwelche Informationen, dass da irgendwas Verfassungsrelevantes, verfeindlich Relevantes vorliegt. Und da denke ich mir, das müssen die irgendwie aus den 80er Jahren vielleicht oder so. Ja? Also was eine völlig andere Zeit gewesen ist, wo die vielleicht mal irgendwie auffällig geworden sind. Also zu einer Zeit, wo man sowieso der Verfassungsschutz sehr hellhörig gewesen ist und vor allen Dingen sehr, wo man leicht jedenfalls auf die Liste des Verfassungsschutzes gelangen konnte und was aber heute natürlich nie wieder eine Rolle spielen würde. Also ich habe ja vorhin bei der Preisrede auch gesagt, hätte Fischer eigentlich gar nicht jemals Außenminister werden dürfen, ja, nach dem sogenannten Haber-Verfahren. So ist er aber trotzdem geworden. Und warum das Verfahren jetzt plötzlich wieder angewendet wird, ist natürlich eine sehr kuriose Angelegenheit. Und ich weiß nicht, ich glaube, Herr Weimar versucht sich da irgendwie rauszuwinden, so, oder das vielleicht vergessen zu machen. Aber es ist eine eigenartige Herangehensweise natürlich. Und er hofft wahrscheinlich, dass morgen niemand über das Geschwätz, das er von gestern wieder redet. Ja.
Ich will mal ein paar Zahlen oder Stichworte hier in die Runde werfen. Allein in den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl der Buchkäufer um 4 Millionen Menschen zurückgegangen. Buchhandlungen schließen, Verlage geben auf, die Zahl der Leser schwindet und auch die Lesekompetenz. Und würde gerne fragen, macht Ihnen da irgendwas Hoffnung, fernab von vielleicht der Aussicht auf eine Verlagsförderung? Und wie reagieren Sie mit Ihrem Programm, also in Ihren Verlagen, auf die Schwierigkeiten? Heißt das, verzichten Sie auf Projekte, machen Sie weniger Bücher, erhöhen Sie die Preise? Wie gehen Sie mit der Situation um?
Also ich habe tatsächlich antizyklisch reagiert, indem ich nämlich mehr Bücher gemacht habe statt weniger. So, man weiß, ob es richtig war, weiß man natürlich immer erst, wenn man es getan hat. Ja, aber es ist einfach so, ich habe mich früher, also bis eben 2020 quasi nie gefragt, ich habe mir auch nie Gedanken gemacht um Verlagsförderung, obwohl die mit Sicherheit total sinnvoll ist und die Argumente von Ihnen, ja, die sind, kann ich natürlich nur unterschreiben. Aber es war für mich gar nicht im Kopf so. Für mich war das tatsächlich ein wirtschaftliches Unternehmen, also klein natürlich, mit ein Mann, aber eins, das sich irgendwie bemühen muss, sich selber zu tragen. So, ne? Es ist aber natürlich einfach so, dass sich die Situation so dramatisch geändert hat, wie Sie eben gesagt haben, die Leserschwund, ja, dass das Segment, wo man seine Bücher überhaupt noch loswerden kann, immer kleiner wird und zunehmend verschwindet. So. Und das ist sowieso eine Perspektive, die ich irgendwie kommen sehe. Da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich bin ja auch alt genug, das so zu sehen. Ich meine, andere Berufe, die sind ja auch verschwunden einfach. Also früher gab es den sogenannten Setzer, ja, der also die Bücher gesetzt hat. Gibt es nicht mehr. Ja? Und es gibt viele andere Berufe, die einfach nicht mehr existieren. Und das wird letztendlich, wenn die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dieser ganzen Entwicklungen in den sozialen Medien so weitergeht wie bisher, ja, wird das Buch zu einem Luxusgegenstand, so ähnlich wie in der Musikbranche, dass es jetzt zwar noch Platten gibt für vielleicht ein paar hundert Leute, die sich dafür interessieren und die eine Platte mögen mit dem Cover und allen möglichen. Und so ähnlich könnt ihr mir vorstellen, wird es mit den Büchern wahrscheinlich auch gehen. Ja, dass man mit ein paar hundert Exemplaren irgendwie versuchen muss, da über die Runden zu kommen, aber dass das tatsächlich ein Luxusprodukt dann wird. Oder, ja. Aber dann hat man natürlich auch keinen gesellschaftlichen Einfluss mehr. Ja. Also das ist was, was dann irgendwie obsolet wird. Und das, diese Gefahr sehe ich. Und wie man dagegen steuern kann, weiß ich nicht, weil das hängt nicht einfach allein an der Finanzierung und der Unterstützung durch den Staat, sondern natürlich auch von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Also wohin geht das eigentlich? Ja.
Herr Rothenberger, wie reagieren Sie? Sie machen ja nun einen Satz noch, Sie machen ja nun gestalterisch besonders aufwendige, besonders schöne Bücher. Überlegen Sie denn, da sozusagen Qualität, also in Ihren Ansprüchen irgendwie sozusagen geringere Ansprüche an Ihre Produktion zu haben? Oder wie reagieren Sie?
Also das einzig Gute an der beschriebenen Entwicklung ist, dass man sich einfach noch strenger fragt, welche Projekte man macht. Und es hindert einen irgendwie so mit einem halblauen Gefühl im Bauch dann doch Ja zu sagen. Also ich überlege mittlerweile sehr genau, was ich mache. Und ich mache auch keine 20 Bücher im Jahr, sondern vielleicht 5, 6, 7, 8. Und dieser Zwang zur Reduktion hat auch gewisse Vorteile. Aber die Entwicklung, die Klaus Bittermann beschrieben hat, die klingt ganz schlimm. Und ich als Bücherliebhaber, schwerer, rutscht da gleich noch ein bisschen depressiv in meinem Stuhl runter. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass sich es auf einem niedrigen Niveau einpendelt. Mir hat mal Elke Erb, diese Dichterin, gesagt, dass für sie Lesen ist wie ein Rauschzustand ohne Drogen. Das müsste man vielleicht dem Bundesgesundheitsministerium mitteilen. Vielleicht können die dann auch nochmal Förderprogramm für Bücherverkäufe anlegen. Aber Spaß beiseite, natürlich ist das Lesen was das Kopfkino anwirft. Man erzeugt selber Bilder, Stimmen, Geschichten. Und das schafft kein Film, keine digitale Welt, aber ich fürchte auch, dass das eine Kulturtechnik ist, die die Menschen langsam verlernen. Aber ich habe so manchmal die irre Idee, in 20 Jahren gibt es so Leseressorts, wo man am Eingang dann Laptop und Handy abgeben muss und das dann nach einer Woche wiederkriegt und eine Woche lang dürfen wir nur Bücher lesen und die Leute zahlen sogar dafür, dass sie sich da entkoppeln von unserer digitalen Welt. Aber vielleicht ist es auch nur Quatsch. Aber das ist meine Hoffnung.
Oder sie schlagen sich gegenseitig die Schädel ein.
So wie es im Moment ausschaut, ist auch das zu befürchten, ja.
Katharina, auch du bist ja Verlegerin vom Merlin Verlag und ich glaube, das ist ja schon, das kann man schon sagen, je avancierter, je randständiger ein Programm, umso schlechter verkauft es sich oder umso schwieriger ist es, dafür ein Publikum zu finden. Wie reagierst du?
Naja, also es ist schon so, dass wir weniger machen und eben versuchen, strenger zu sein, auch in der Selektion. Wir reagieren allerdings auch so, dass ich beispielsweise, etwa eine Diskussion, die in der Branche ja insgesamt geführt wird, die Preise, ne? Also die Buchbranche ist eine Branche, die bei der Einführung des Euros gesagt hat, wir machen jetzt keine versteckten Aufschläge, sondern wir rechnen 1:1 um. Das heißt, das muss man berücksichtigen. Preise der Bücher sind kontinuierlich in den letzten Jahren angestiegen, aber sie sind eben tatsächlich angefangen auf einem Niveau, das im Grunde genommen schon unterpreisig war, weil wir eben keine Aufschläge gemacht haben. Und was ich zum Beispiel mache bei uns ist, und da muss ich aber dann auch mir irgendwelche Bemerkungen dann anhören, dass ich einfach sage, ich mache da keine Zugeständnisse. Ich kalkuliere die so, wie sie eben zu kalkulieren sind. Das heißt, die Preise sind dann eben so, wie sie sind. Und wenn ich jetzt hier auf der Messe sehe, dass ein Cappuccino locker mal 5,50 Euro kostet und die Leute durchaus da Schlange stehen und das erwerben, dann muss ich ehrlich sagen, wenn ein Buch 28 Euro kostet, das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, die ist nicht gefördert worden. Es ist ein Hardcover mit Fadenbindung, es kostet 28 Euro und ich kann es x-male lesen. Es wird eine halten. Es ist nicht in 10 Minuten weggeschlürft, sondern es passiert ganz viel. Und das müssen wir eben irgendwie auch vermitteln. Ja? Also ich bin eigentlich Pessimistin, aber ich will es nicht sein. Also ich glaube daran, dass es an uns allen liegt, sozusagen uns zu besinnen. Und ich sehe das erfreulicherweise bei meinen Kindern, die natürlich in einem Bücherhaushalt aufgewachsen sind, aber wo ich eben sehe, die Anfang 20-Jährigen, die plötzlich sagen, ich muss jetzt vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr analog sein. Das sind so Entwicklungen, die positiv sind. Also ich will das Positive sehen, weil ich daran glaube. Ich bin selber ein Bücherkind, im Verlag groß geworden. Und ich mag mir das nicht vorstellen. Und wenn ich dann sage, in Schweden beispielsweise, die ja nun sehr digital sind, die ganze Schulbuchgeschichte umgestellt haben auf digital, die da hingekommen sind zu sagen, nee, wir müssen doch wieder mehr mit Schulbüchern arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube an das auch haptische Buch. So. Und ich glaube an die Leserinnen und Leser, an die Nachwachsenden, die es gibt und auch an die Älteren und daran, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber es muss eben auch tatsächlich irgendwie auf der politischen Ebene auch erkannt werden, dass das einfach nicht so laufen gelassen werden darf, weil der freie Markt das nicht reguliert. Also das ist eben Kulturpolitik und da muss die Politik auch eingreifen. Freie Marktwirtschaft wird das alleine nicht regulieren.
Wittermann, ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, mit der Andeutung, was künstliche Intelligenz und sowas angeht. Also ich glaube, man kann schon sagen, einiges spricht dafür, dass wir am Beginn von einem Strukturwandel stehen und dass die Zahl vielleicht auch unabhängiger Verlage und auch Buchhandlung weiter reduzieren wird. Was kann man tun? Was könnte helfen? Zusammenarbeit, Netzwerke, Kooperation, Zusammenschlüsse?
Tja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, ich will mich natürlich oder würde mich gerne der optimistischeren Sicht anschließen. Aber wenn ich mir so im Alltag ansehe, wie die Leute sich gegenüber Medien konsummäßig verhalten, ja, wie sie eigentlich ständig aufs Handy gucken, nicht ins Buch. Ja? Das kann man ja ständig irgendwie beobachten. Jetzt gut, okay, wir sind hier auf einer Messe und da waren überall Bücher ausgestellt und dann kann man leicht einen anderen Eindruck bekommen. Aber das ist ja nicht nur in der Bücherbranche so. Ich meine, ich denke nur an die Zeitungsbranche, ja, deren Auflagen kontinuierlich nach unten gehen. So. Und das finde ich sogar in gewisser Weise noch bedenklicher, weil das wenigstens noch Medien sind, die sich noch einigermaßen ernsthaft mit bestimmten Problemen und gesellschaftlichen Debatten umgehen, was man jetzt von den sozialen Medien nicht behaupten kann. Und die sozialen Medien, die gewinnen in gewisser Weise eine immer größere Übermacht und da ist natürlich genau die Politik gefordert. Das muss man auch sagen. Ich habe mich jahrelang darüber geärgert, weil ich selbst ein Kind habe, dass nichts dagegen unternommen wird, ja, gegen das Verhalten von Kindern, dieses Suchtverhalten dass man was dagegen tut. Ja. In Australien hat man das jetzt gemacht und hat eben für, ich glaube, unter 16-Jährigen die sozialen Medienwelt gesperrt und siehe da, es hat funktioniert, beziehungsweise nicht nur funktioniert, sondern es hat auch was Positives bewirkt. Ja? Und hierzulande ist man viel zu lange damit umgegangen, ja, man muss das alles noch fördern sogar und noch stärken, man muss nur richtig damit umgehen. Und das ist Quatsch, ja, weil der Suchtfaktor, der da vorhanden ist, der wird wirklich gefördert. Und das ist ein, finde ich, ganz großer Fehler, weil sich das Verhalten, das Konsumverhalten der Menschen sich sowieso ändert. Ja? Und es wird weg vom Buch gehen. Und ich meine, an der Uni, die Studenten, wo man eigentlich denkt, das sind noch am ehesten die Leute, die ein Buch in die Hand nehmen müssen, dann nimmt doch niemand mehr ein Buch in die Hand. Ja? Die fragen die KI zu dem Problem so und lassen sich das aufschreiben, dann gucken sie da kurz und dann ist das für sie Information genug. Und wie man so eine Entwicklung aufhalten kann, ich weiß es nicht.
Was würden Sie sagen, innerhalb dieses gesellschaftlichen Wandels, Sie beide, wer immer sich angesprochen fühlt, helfen? Ich frage nochmal, also auch unabhängige Verleger sind ja großenteils Individualisten, aber helfen Netzwerke, Zusammenschlüsse, Kooperationen mehr, als das heute geschieht? Kann das helfen?
Also wie Sie vorhin gesagt haben, wir machen ja Bücher, wo wir auch sehr viel Wert legen auf eine spezielle Typografie, auf Papierauswahl, auf Kapitalbändchen und darauf, wie man ins Buch hineingeht und wieder heraus. Also es kann auch ein Ansporn sein, Bücher zu machen, die keine KI imitieren kann und die auch digital nicht funktionieren. Das ist ja sowieso völliger Quatsch mit der Digitalisierung. Ein E-Book möchte ich nicht mit ins Bett nehmen, das ist einfach zu kalt. Aber es ist eine Herausforderung, weil ich fürchte auch, dass das was für Spezialisten werden wird. Aber vielleicht gibt es dann doch so viel Reaktion, positive Reaktion, dass es als Kulturtechnik überlebt. Aber die Digitalisierung, das Internet hat einfach so viel Aufmerksamkeit abgezogen. Das kann man mit den 60er, 70er Jahren nicht mehr vergleichen. Da hatte das Buch und die Zeitung einfach einen anderen Stellenwert. Ich merke es ja auch an mir selber. Man versucht überall irgendwie zu hören, was gerade passiert. Und da ist der menschliche Kopf dann einfach auch irgendwann überfordert. Und diese Selbstdisziplin aufzubringen, zu sagen, ich schalte mich jetzt von allem ab und setze mich jetzt mit dem Buch in eine Klause, das haben die Mönche im Mittelalter gut gemacht. Vielleicht müssen wir uns auch wieder an denen ein bisschen orientieren, aber das ist echt schwierig.
Naja, also das ist ja so, dass die Digitalisierung auch was mit Energie zu tun hat. Da wird nun gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch ein Faktor. Also wenn jetzt der Strom ausfällt und wir unsere Powerbanks nicht mehr aufladen können, haben wir ein Problem. Und da ist das haptische Buch dann eben immer noch da. Ich wirklich, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich sehe das alles. Ich nehme das auch wahr und so. Und ich sehe auch insbesondere bei der KI den großen Problem. Und ich sehe bei der KI auch eben vor allen Dingen das Energieproblem. Da wird nämlich gar nicht drüber gesprochen, dass es wirklich unglaublich viel Energie verbraucht. Macht ja nichts. Ist ja alles so schön einfach. Und ich sehe auch übrigens das bedenklich, dass es Studenten gibt, die ihre Diplomarbeiten mit KI schreiben. Das finde ich einfach... Wie kann man sich so bescheißen selber, ehrlich gesagt? Also das verstehe ich überhaupt gar nicht, das ist so bescheuert, aber das passiert. Aber die Frage war ja auch, was kann man noch ansonsten darüber hinaus tun, dass man einfach mobilisiert? Ich glaube natürlich, klar, man muss Netzwerke bilden. Und ich denke beispielsweise, um jetzt dieses nochmal aufzugreifen mit der Diskussion um den Buchhandlungspreis, das ist natürlich sehr erfreulich, dass die Resonanz innerhalb der Branche so groß war und die Empörung so groß war. Und sie ist ja auch über die Branche hinausgegangen. Also weil es ja auch noch Vorläufer gibt, es gibt ja auch andere Bereiche, in denen ähnlich seltsame Dinge vorgefallen sind aus dem Kulturstaatsministerium. Und das ist das, wo ich auch mich jetzt sozusagen meine Hoffnung, also Hoffnung ist ein blödes Wort, weil wer hofft, der zweifelt schon. Also ich bin zuversichtlich, dass wir eine Energie aus dieser Buchhandelspreisdiskussion ziehen können und uns auch vernetzen können, nicht nur innerhalb der Buchbranche, sondern auch darüber hinaus, um einfach auch eine größere Debatte anzustoßen, die einfach deutlich macht, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir könnten hier noch viel weiterreden, müssen jetzt aber Schluss machen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und natürlich hier vorne meinen Diskutanten.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR-Kulturgesprächen. Zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.